Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Herzlich willkommen bei Michel, unserem Podcast zu Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und sich mit Medien für junge Menschen zu beschäftigen bedeutet, zunächst einmal ein breites Repertoire abzudecken. Da gehören einerseits Bilderbücher dazu, aber auch All-Age-Filme, unterhaltende wie pädagogisch relevante Medienformen. Und ein besonderes Augenmerk verdient hier ganz bestimmt die historisch-kritische Aufarbeitung der NS-Zeit. Hierfür ist bei uns im Michaelsbund zu Gast Professor Dr. Thomas Weber, Professor für Geschichte und internationale Politik an der University of Aberdeen. Er ist Experte für die NS-Zeit und bekannt etwa durch seine Publikation »Wie Adolf Hitler zum Nazi wurde«, vom unpolitischen Soldat zum Autor von Mein Kampf. Ja, vielen Dank, dass du da bist, lieber Thomas.
Danke, dass ich da sein darf.
Die Memo-Studie 2023 vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld kommt erfreulicherweise zu dem Ergebnis, dass der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg für Jugendliche in Deutschland eigentlich zu den zentralen Ereignissen der Geschichte gehört und sie darüber gerne eigentlich noch mehr erfahren würden. Und schaut man dann in die Medienstudien, eben wie die CIM-Studie, dann präferieren Jugendliche im Alltag das virtuelle Erleben. Warum also, frage ich mich, ist dann so ein fiktionaler Film um die Person Adolf Hitlers noch ein solch sensibles Moment für die Medienlandschaft in Deutschland, Thomas?
Diese Berührungsängste gibt es eigentlich nur in Deutschland. Auch wenn ich zum Beispiel in Israel zu diesen Themen vortrage, da gibt es eigentlich immer eine große Offenheit und Interesse, aber nicht diese Berührungsängste. Und in Deutschland ist es immer so, na ja, wenn man sich irgendwie mit Hitler beschäftigt, ist das nicht irgendwie gefährlich? Wenn man sich mit Hitler beschäftigt, will man da, ist das vielleicht irgendwie apologetisch? Will man da irgendwie die Verantwortung der normalen Deutschen kleinreden? Gibt es in Deutschland in der Generation der eher Älteren immer so eine Sorge, dass es irgendeine neue Hitlerwellen geben könnte und so. Aber ich glaube, ich sehe das bei heutigen Kindern und Jugendlichen, sehe ich das nicht.
Also eine Generationenfrage.
Ja, absolut.
Überdauert. Ja, der Stuttgarter Regisseur Joachim Alang wagt sich ja mit seinem neuen Film, Kinofilm, bei dem du mitgearbeitet hast, Führer und Verführer, in die Abgründe menschlicher NS-Größen. Und man sieht eben wieder Adolf Hitler und noch mehr seinen Macher Josef Goebbels. Nun gab es ja vor 20 Jahren schon einen sehr renommierten Film, der die letzten 12 Tage im Bunker, im Hitler-Bunker, widerspiegelt, Der Untergang von Oliver Hirschbiegel mit Bruno Ganz und Ulrich Mathes in den Hauptrollen. Und ja, man fragt sich halt immer, warum muss man sich immer wieder erneut mit diesen so tragischen Charakteren, das sind jetzt nun keine Vorzeigecharaktere, sondern ganz schreckliche Menschen, dann auch auseinandersetzen. Und wie kann es eben gelingen, eben eine neue Generation auf diese Zeit nun mal entsprechend abzuholen, sie anzusprechen?
Also ich glaube, erstmal ist es so natürlich, gerade durch diese Berührungsängste in Deutschland haben wir uns irgendwie nicht mehr so richtig an die Frage herangetraut. Also einerseits hat man das Gefühl, Hitler und Goebbels sind überall, also die werden natürlich auch überall erwähnt, aber irgendwo sind sie immer so Nebenfiguren oder es gibt vielleicht noch irgendwelche Witzfilme über Hitler, aber so richtig an die Haupttäter des Nationalsozialismus traut man sich gar nicht dran. Also einerseits ist es so, es gibt fast so eine Ermüdungserscheinung, vielleicht nicht bei den Jugendlichen, wie du gerade gesagt hast, aber schon bei den Älteren. Es geht immer ums Dritte Reich, es geht immer irgendwie ums Gedenken, aber halt dann doch irgendwie traut man sich nicht an den Kern heran. Und ich glaube, wir merken jetzt halt einfach, wir leben in einer Welt, in dem gibt es halt auf einmal wieder Demagogen, es gibt wieder Despoten, es gibt wieder Propaganda. Auf einmal sind leider die Themen der Vergangenheit wieder ganz aktuell. Und deshalb müssen wir uns ihn, glaube ich, auch wirklich uns ihn widmen. Deshalb ist es, glaube ich, auch gerade wichtig, dass man sich zum Beispiel Desinformation, Manipulation, Demagogie anschaut Und ja, es gab vor 20 Jahren einen sehr guten Film, aber es ist halt auch schon lange, lange her. Und vor allen Dingen ist es halt auch ein Film, der bildet so die letzten Tage Hitlers ab. Also es ist irgendwie so ein Snapshot, aber es zeigt keine Entwicklung. Und es ist ja gerade wichtig, gerade wenn man halt sagen will, vielleicht sollte man auch aus der Geschichte was lernen, da muss man sich halt eine Entwicklung anschauen. Man muss halt sich anschauen, wie auf einmal Desinformation, Manipulation eine Chance haben kann, was es mit Leuten anstellt. Und dafür muss man sich halt mehrere Jahre anschauen. Und das macht halt dieser Film. Und dazu kommt halt auch noch, und deshalb ist, glaube ich, auch das Medium dieses fiktionalen Films wichtig und nicht nur irgendwie ein TV-Dokus, die es ja unendlich viele gibt. Denn das Problem ist halt, dass es eigentlich von Originalmaterial aus der Zeit nur oder fast nur das Material gibt, was die Nazis selbst produziert haben, was Goebbels selbst produziert hat. Mhm. Also von daher benutzen TV-Dokus eigentlich ununterbrochen NS-Propagandamaterial. Also wir sehen eigentlich immer wieder das gleiche Material und ungewollt reheroisieren wir eigentlich hier Hitler. Man sollte sich mal diese Dokus ohne Ton anschauen und gucken, ob sie dann noch funktionieren. Und die Antwort ist natürlich nicht. Sie funktionieren nicht mehr. Oder sie funktionieren schon, aber sie funktionieren halt so, wie Goebbels es wollte. Also Hitler wird als toller Hecht dargestellt. Und das zu durchbrechen kann man, glaube ich, mit so einem Film. Und du hast halt auch noch gefragt, was kann man machen, dass man auch Kinder und Jugendliche dort abholt. Ich glaube, da muss man sich halt auch ein bisschen anschauen, was sind Herangehensweisen, die für jüngere Generationen interessant sind. Da muss man sich zum Beispiel anschauen, wie funktioniert TikTok. Also da ist dann zum Beispiel auch dieses auch ein Mischen von verschiedenen Genres ganz gang und gäbe. Also zum Beispiel jetzt auch gab es eine endlose Diskussion bei unserem Film. Wie kann man verhindern, dass die Zuschauer sich mit den Protagonisten, mit den Hauptfiguren identifizieren? Und wir haben uns dazu entschlossen, dass die Erzählung zu brechen, die Erzählung mit Zeitzeugen zu durchbrechen. Da kann man sich jetzt endlos streiten, ob man jetzt diese Zeitzeugen, ob man die jetzt unbedingt braucht oder nicht. Aber die Diskussion, die es dann gab, naja, man darf doch keine Genres mischen. Aber das ist wieder eine Generationenfrage. Also diese in der Generation TikTok ist das Mischen der von verschiedenen Genres ganz gang und gäbe. Also mit anderen Worten, wenn man Kinder und Jugendliche abholen will, muss man halt auch schauen, dass man die Genres benutzt, die Kinder und Jugendliche heute benutzen.
Jetzt hast du über das Thema ja gesprochen, aus Geschichte lernen. Kann man aus Geschichte lernen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so diese endlose Diskussion, kann man aus Geschichte lernen? Das ist irgendwie es gehört eigentlich zum guten Ton dazu sagen, nein, kann man nicht. Oder man kann man sagen, Geschichte wiederholt sich nicht, sondern aber da muss ich immer sagen, das finde ich eigentlich eine blödsinnige Aussage, denn es gibt nur die Vergangenheit und die Zukunft. Die Geschichte beginnt ja nicht vor einem magischen Datum vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, sondern es gibt nur die Vergangenheit und die Gegenwart. Also von daher kann eigentlich zukünftiges Handeln nur auf der Erfahrung der Vergangenheit beruhen. Und von daher ist es halt so, wenn mich mal die Leute fragen, kann man aus der Geschichte lernen? Das ist so ein bisschen die Frage, ist es sinnvoll zu atmen oder nicht? Also es gibt gar keine Wahl. Man kann nur aus der Geschichte lernen.
Wie man gerade hörte, eben mit den Möglichkeiten, die neuerdings zur Verfügung stehen, beziehungsweise mit den Erkenntnissen, die man hat. Wie du sagst, es gibt ja, Dokus, die immer noch auf die Materialien von damals rekurrieren, aber das nicht reflektieren, dann gibt es ja noch einiges zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es halt an das Konkrete geht, muss man halt immer schauen, dass man immer wieder neue Darstellungsformen findet, die ankommen, aber halt sich auch immer wieder fragt, sind das die richtigen Lehren? Zieht man hier analytisch die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit? Und ich will jetzt auch gar nicht nur, wenn es jetzt aber ums Medium geht, ich will jetzt halt auch gar nicht über TV-Dokus zu sehr herziehen. Es gibt natürlich auch gute TV-Dokus, aber ich wollte nur eigentlich darauf hinweisen, auf die Schwierigkeiten solcher Dokus. Und dazu kommt natürlich auch noch ein bisschen, manche Genres funktionieren gut für eine Zeit, aber irgendwann erübrigen sie sich nicht, aber sie werden vielleicht irgendwann auch ein bisschen, es werden ein bisschen alt. Also sagen wir mal zum Beispiel bei TV-Dokumentationen, also meine Aussage vorhin war ja, ganz konkret zum Nationalsozialismus. Da ist halt einfach das Problem, dass man aufpassen muss, dass man nicht einfach NS-Propagandamaterial reproduziert. Aber es gibt halt auch im Moment darüber hinaus, und das würde auch für eine Dokumentation über das 13. Jahrhundert oder über die alten Ägypter gelten. Es gibt halt so ein bisschen das Genre, dass man irgendwie Bilder zeigt, dass man vielleicht noch ein paar Rekonstruktionen hat und alle 2 Minuten hat man irgendein Talking Head, hat man halt irgendeinen Historiker, der irgendwie 10 Sekunden lang was sagt und dann sieht man wieder irgendwelche Bilder. Und das ist irgendwie so ein Genre, das wurde so vor 20, 30 Jahren etwa in dieser Form entwickelt und das war damals auch irgendwie innovativ. Aber wenn man das 20, 30 Jahre immer wieder macht, dann gibt's halt irgendwann eine Ermüdungserscheinung und da muss man halt irgendwann nochmal was anderes versuchen.
Mhm. Sind vorher schon so ein bisschen auf die Frage gekommen, wie das mit den Ängsten sind, die ja durchaus berechtigt sind, dass eben so eine Geschichte, die wiederholt wird, diese mögliche Faszination des Bösen, die ja auch sehr anregend sein kann und gemeinschaftsstiftend sein kann, dass da die Angst und die Sorgen nicht ganz unbegründet sind. Und das ist auch kein Geheimnis, dass Filme und Spiele besonders stark ansprechen, die Emotionen ansprechen. Ja, wenn man die Möglichkeiten des Bildes und der Musik ausschöpft, dann nimmt einen das mit und es wirkt nach. Welche Einflüsse sind da zu berücksichtigen gewesen und wie seid ihr umgegangen? Du hast schon von den Breaks erzählt. Wie muss man sich das vorstellen?
Also konkret in dem Film haben wir es so gelöst, dass es halt mehrmals Breaks gibt, in dem also wo zumindest das Ziel ist, dass in dem Augenblick, wo die Gefahr bestehen könnte, dass sich jetzt der Zuschauer sagt, oh, ist ja toll, was Hitler und Goebbels da alles hinbekommen, dass man dann in dem Augenblick es einen Bruch gibt und man zum Beispiel sieht dokumentarische Aufnahmen, zum Beispiel von Exekutionen, von Erschießungen von der Zivilbevölkerung, untermalt Berichten von Überlebenden, wo es darum geht, letztlich Antagonisten zu schaffen, um zu zeigen, was die Konsequenzen des Handelns sind. Das ist da so ein bisschen der Versuch, das zu machen. Das kann darüber hinaus natürlich auch laufen, dass wenn man zum Beispiel sich einen Film anschaut, dass man da vielleicht auch mit anderen Leuten vorher drüber spricht oder dass, wenn sowas in der Schule passiert, dass man vorher so einen Film bespricht. Und du sprachst über die Gefahr insgesamt, so etwas zu tun. Natürlich gibt es die Gefahr, aber man muss sich ja auch überlegen, was die Gefahr ist, es nicht zu tun. Es ist ja nicht so, wenn man es gar nicht erst versucht, dass man dann Kinder und Jugendlichen nicht solchen Gefahren aussetzt, sondern es gibt ja diese Einflüsse schon. Und man sieht das vor allen Dingen auch im Moment in einer Radikalisierung von jungen Extremisten, dass das häufig gerade übers Internet passiert, dass es über Computerspiele funktioniert. Man spricht häufig jetzt von der Gamification, der Radikalisierung. Man sieht es teilweise selbst zum Beispiel jetzt bei dem Angriff der Hamas auf Israel, wie dort auch diese Gamification funktioniert. Man sieht, wie teilweise die Videosdaten, die Hamas selbst gemacht hat mit Bodycams, wie diese Bilder Dinge produzieren, die man eigentlich aus Computerspielen kennt. Es gibt gleichzeitig auch bei Extremisten den Versuch, irgendwie Points zu sammeln, mehr Points zu bekommen als die Radikalen der Vergangenheit. Auch dort, überall sieht man diese Art von Gamification, der Radikalisierung durch neue Medien und dem gilt es halt auch entgegenzuwirken.
Mhm. Jetzt bist du ja kein Filmemacher, Historiker. Was war deine Aufgabe da? Wie muss man sich das vorstellen?
Also normalerweise ist die Rolle eines historischen Beraters beim Film eher so, naja, im schlimmsten Fall ist es so, dass man irgendwie gefragt wird, sieht jetzt die Uniform richtig aus? Wo man normalerweise irgendwie als Historiker sagen muss, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie Uniform aussehen. Aber typischerweise ist es halt so, dass man gefragt wird, naja, ist die Handlung hier plausibel? Stimmt hier die Sprache? Hat man damals so gesprochen? Im Großen und Ganzen die historischen Ereignisse, die dargestellt werden. Aber in diesem konkreten Fall ging meine Rolle weit darüber hinaus. Das liegt, glaube ich, an 2 Dingen. Vor allen Dingen natürlich ist es dem Thema geschuldet, dass es natürlich da auch wirklich eine Sensibilität gibt und dass man von daher halt auch wirklich schauen will, dass man es verantwortungsvoll darstellt. Dazu kam halt einfach, dass ich mich mit dem Filmemacher Joachim Lang sehr schnell sehr gut verstanden habe und dass ich von daher halt auch mehr eingebunden gewesen bin in den kreativen Prozess, als man es eigentlich als Berater oder historischer Berater ist. Dass wir immer wieder darüber gesprochen haben, wie kann man etwas darstellen, wie kann man etwas verantwortungsvoll darstellen. Also sowohl auf der inhaltlichen Ebene, aber halt auch auf der Ebene der Darstellung des Kreativen.
Interessant war ja bei dem Film, dass insbesondere diese Führungsriege um Hitler näher betrachtet wird und das Verhalten ja immer zwischen Inszenierung und menschlicher Tragik Bild gesetzt wird. Und für mich war das eine auch sehr schlimme Erkenntnis, dass man quasi, dass diese Inszenierung ja bis heute fortwirkt. Wie du sagst, also man bekommt teilweise aus Medien zugespielt und denkt sich, das wäre jetzt vielleicht eine Aufarbeitung, dabei ist es nur das Material aus der damaligen Zeit. Das heißt, es wirkt weiter und irgendwie wird man dadurch ja auch, ich will nicht sagen zum Mittäter, aber man tradiert diese Mythen schön weiter. Und jetzt würde mich einfach interessieren, wie war das Verhältnis? Du hast eine Biografie oder eine viele Aufsätze zu Hitler geschrieben. Wie war das Verhältnis zwischen Hitler und Goebbels wirklich und wie funktioniert dann diese Legendenbildung bei Goebbels?
Also das Verhältnis von Goebbels zu Hitler, es ist tatsächlich schwer, in wenige Sätze zu packen, zumal halt dazu kommt, ist, dass da ist halt auch bei den vielen, da ist viel Instrumentales da drin. Also da ist viel, also Hitler ist wirklich letztlich ein absoluter Überzeugungstäter. Also er wird wirklich von seinen eigenen Ideen angetrieben, er wird von seiner Vorstellung, die Welt zu reparieren, aus seiner Sicht angetrieben, währenddessen Goebbels eigentlich sehr viel mehr ein Opportunist ist, also dem irgendwie daran gelegen ist, Macht, Aufmerksamkeit, Frauen zu bekommen. Das sind eigentlich alles Dinge, die für Goebbels vielleicht viel wichtiger sind. Ich will damit überhaupt nicht kleinreden, dass irgendwie Goebbels auch ideologisch daran geglaubt hat. Obwohl auch selbst dort ist es, also Goebbels begann mal irgendwie auf der linken Seite, hat sich dann gedreht. Ich meine, auch das ist vielleicht nicht ganz untypisch für Nationalsozialisten, aber dazu kommt noch, also er hat zum Beispiel einen jüdischen Doktorvater gehabt. Er hat noch 1932 sich als Korrespondent bei einer amerikanischen Zeitung beworben, was alles gar nicht fürs Spätere passt. Also da ist bei Goebbels schon wirklich ganz wesentlich, dass er irgendwie Hitler auch als Ticket sieht, irgendwie berühmt zu werden und diese Art von Einfluss zu haben. Aber wenn es jetzt um die Frage der Wirkung geht, also es wird also ein von Goebbels, aber auch von Hitler selbst vorher, es wird so eine Kunstfigur geschaffen, die öffentlich gut funktioniert und die immer wieder heute weiter tradiert wird, weil es halt eigentlich nur das Material gibt, was die Nationalsozialisten selbst geschaffen haben. Also es wird natürlich umgedreht. Also es wurde damals irgendwie, Hitler wurde als Held geschaffen. Heute wird es natürlich versucht, von der Bedeutung her umzudrehen. Aber insgesamt gesehen ist es die gleiche Inszenierung wie damals.
Jetzt haben wir ja drüber gesprochen, dass es um keine Doku im klassischen Sinne geht, sondern auch um einen Film, der sehr viel mit Fiktion arbeitet. Wie viel Dichtung verträgt die Wahrheit?
Wie viel Dichtung verträgt die Wahrheit? In dem konkreten Film ging es schon, also war der Anspruch schon so, da so nah an die Wirklichkeit zu kommen, wie es überhaupt nur möglich ist. Und da ist es übrigens auch so, da ist die Trennlinie zwischen dem Fiktionalen und dem Nicht-Fiktionalen ist eigentlich sehr viel schwammiger, als man eigentlich meint. Also man stellt sich das irgendwie so vor, Sachbücher oder Dokus, da geht es dann um die Wahrheit und bei so einem fiktionalisierten Film, da wird dann irgendwie erdichtet. Aber das Problem ist doch, dass es in der Vergangenheit, dass es immer nur Fragmente gibt, die aus der Vergangenheit überlebt haben. Also von daher muss auch ein Historiker, der ein Geschichtsbuch schreibt oder jede andere Person, die Vergangenheit erklärt, muss versuchen, mit kleinen Bruchstücken zu versuchen, wie die Geschichte insgesamt ausgesehen hat. Man muss halt all die fehlenden Stücke ergänzen und dort muss man letztlich auch erdichten. Man darf nicht erfinden, man muss halt versuchen, mit bestem Wissen und Gewissen sich zu überlegen, wie es damals tatsächlich gewesen ist. Und letztlich macht hier dieser Film genau das Gleiche. Also der Film versucht letztlich zu überlegen, wie haben die Bilder ausgesehen, die die Nationalsozialisten selbst zerstört haben. Und jetzt versuchen wir, diese zerstörten Bilder mit bestem Wissen und Gewissen neu zu kreieren. Also von daher ist es eine ganz andere Art von Spielfilm als, sagen wir mal, entweder Quentin Tarantinos Inglourious Basterds oder auch den neuen Napoleon-Film, wo schon Ridley Scott, der Filmemacher, gesagt hat, ist mir doch egal, was die Historiker gesagt haben. Lass uns hier eine Geschichte halb erfinden. Also da ist es dann auf einmal, treibt Napoleon alle, geht alles in Napoleons Leben nur darum, jede Schlacht geht nur darum, um es irgendwie seiner geliebten Josephine gerecht zu machen. Also das ist dann wirklich, das ist eine Erfindung, die wenig noch mit der Vergangenheit, mit der Wahrheit zu tun hat. Währenddessen hier ist eigentlich der Anspruch da ist, nichts zu erfinden, sondern zu versuchen, die verlorene oder die versteckte Vergangenheit zu rekonstruieren.
Jetzt kommt zu dieser Wirklichkeit, ja nun die Wirklichkeit der Schauspieler dazu. Denn ganz wesentlich ist die Besetzung von Rollen. Also wie werden die besetzt? Wir haben hier eine Auswahl der Schauspieler. Fritz Karl alias Adolf Hitler, Robert Stadlober als Josef Goebbels und Franziska Weiß als Magda Goebbels. Wie kamst du dieser Auswahl? Hast du da eine, warst du da dabei oder
Idee? Ich war nicht dabei, von da kann ich es nicht so richtig erklären. Obwohl bei Fritz Karl kann man schon erzählen. Also Fritz Karl ist, interessanterweise sind beide männlichen Schauspieler Österreicher. Fritz Karl ist sogar relativ in der Nähe von Hitlers eigenen Geburtsort aufgewachsen. Ja. Und er hat eigentlich schon in der Zlange angetrieben, Hitler zu spielen, aber es vernünftig zu machen. Und er hat sehr, sehr lange darauf gewartet, auf das richtige Drehbuch zu Hitler, wo es halt nicht den plakativen Hitler gibt, nicht den schreienden und geifernden Hitler gibt. Das Problem ist ja auch schon, also ich sagte vorhin, dass wir eigentlich immer wieder das NS-Material benutzen, aber eigentlich auch da nur so ein Ausschnitt. Also sagen wir mal, man sieht die letzten 5 oder 10 Sekunden einer zweistündigen Hitler-Rede und wo Hitler irgendwie schreit und man meint eigentlich, Hitler hätte ununterbrochen geschrien und gespuckt. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass die Leute Hitler hinterhergelaufen sind, oder wenn man da, oder wenn man meint, dass das die Essenz von Hitler gewesen ist, dann sucht man natürlich auch heute nach den falschen neuen Hitlers. Und es ging Fritz Karl darum, einen Film zu finden, der Hitler ernst nimmt, der auch versucht halt, sich zu überlegen, wie hat eigentlich Hitler geklungen, wenn er nicht geschrien hat. Und das hat, glaube ich, auch die Filmemacher dazu gebracht, Fritz Karl als ideale Figur für Hitler auszusuchen.
Ja, finde ich spannend, was du erzählst, weil es immer auch um diese Ambivalenz von Menschsein geht, ja. Einerseits spielen sie höchst unsympathische Rollen, würde man meinen, andererseits sind sympathische Menschen und so wird es wahrscheinlich auch mehrere Gesichter der jeweiligen Figuren geben, die dort gespielt werden. Man stelle sich nur vor, so ein Mensch wie Goebbels hätte heute Internet oder X zur Verfügung. Der würde wahrscheinlich zum unangenehmsten Medienwhisperer der Zeit haben und trotzdem viele Anhänger haben. Ich kann mich nur erinnern an einen Auftritt Jochen Vogels in Morten Ruges Verfilmung Die Welle und danach ein Gespräch mit Schülern, das sie selber geführt haben, die dann sagten, ja, der war doch ganz charismatisch. Also solche Lehrer würde man sich doch heute wünschen. Wie geht man damit um?
Ja, absolut. Aber wenn wir uns nicht das ernst nehmen und wenn wir uns vielleicht nicht auch den charismatischen Seiten oder auch den scheinbar positiven Seiten solcher Personen annehmen, wenn wir nie verstehen, wie solche Leute funktionieren können. Ich bin auch an einem noch nicht realisierten Filmprojekt über Hitler beteiligt, wo seit Jahren immer die Frage gibt, also wo die Standardfrage ist, habt ihr nicht Sorge, dass ihr hier Hitler vermenschlicht? Und wo ich sagte, ja, darum geht's doch genauso. Ich habe eigentlich eher darum die Sorge, wenn Hitler nicht vermenschlicht wird. Denn dann schafft man so einen Dämon, Paper-Cutout-Version von dem absolut Bösen. Also es ist dann so eine Karikaturversion oder halt irgendwie so eine Witzfigur. Aber bei keinen dieser beiden Versionen kann man eigentlich verstehen, wieso Hitler damals die Leute hinterhergelaufen sind, die Massen oder halt auch wie so Leute, die persönlich mit Hitler interagiert haben, wieso sie mitgemacht haben. Also von daher können wir eigentlich nur verstehen, wie Hitler funktionieren, wenn man den Hitler als Menschen ernst nimmt. Und das nimmt eigentlich überhaupt nichts weg, sondern macht es eigentlich noch schlimmer. Es ist doch eigentlich viel schlimmer, wenn man erklären kann, wozu Menschen fähig sind. Mhm. Und von daher habe ich persönlich auch keine Probleme damit, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und man sieht es halt auch immer wieder, wenn man sich Beschreibungen anschaut von Leuten, die damals mit Hitler Kontakt gehabt haben, auch Leute, die, wo wir wissen, dass sie keine Hitler-Anhänger gewesen sind, aber dass sie beschreiben, dass sie, wie sie Hitler treffen und dass sie in die Treffen reingegangen sind mit der Erwartungshaltung, dass sie ihn wirklich und auch der Hoffnung, dass sie ihn wirklich nicht mögen wollen. Und dass sie aus den Treffen her zurückkommen und erstmal hin und weg sind, weil sie irgendwie merken, naja, er ist auf mich zugekommen und er war so nett zu mir, er hat gesagt, ich brauche sie. Er konnte sehr einnehmend sein, er konnte sehr charmant sein. Und nur wenn man diese Art von der menschlichen Seiten von Despoten ernst nehmen, können wir verstehen, wie Demagogie funktioniert und auch wie Diktaturen funktioniert und wie das Teuflische im Leben möglich ist.
Jetzt sprechen wir viel über den Film, aber ab welchem Alter wäre der geeignet und wie würde man denn damit jetzt umgehen, sage ich mal, weil es gibt kein Buch zum Film bisher.
Was für ein Alter? Ich würde sagen, wahrscheinlich so ab 12 oder 13. Also ich glaube, davor wird es schwierig werden und ich glaube, auch da müsste man schon viel vorbereiten, aber man sollte auch wirklich nicht Jugendliche unterschätzen. Also ich glaube, man gut vorbereitet kann man es etwa ab dem Alter tun. Wir sind noch dabei, auch Material zu produzieren für Lehrer, aber vielleicht auch für Jugendliche selbst, um den Kontext zu erklären. Es gibt natürlich auch viele, auch wenn es jetzt kein Buch direkt zum Film gibt, gibt es natürlich schon viele Bücher über entweder Hitler oder Goebbels oder insgesamt für die Zeit, die auch altersgerecht geschrieben sind. Die kann man natürlich auch benutzen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir auch noch vernünftiges Material für den Film produzieren für Kinder und Jugendliche.
Mir wird nur was zu diesen Strategien von Goebbels, weil es ist eine andere Zeit gewesen. Wir haben jetzt medial andere Möglichkeiten. Ist denn der Vergleich überhaupt noch möglich oder eher schwierig?
Nee, ich finde eigentlich, das ist gar nicht schwierig. Also ich finde eigentlich, dass ich weiß gar nicht, ob die Zeiten wirklich so anders in dem Sinne sind. Heute funktioniert eigentlich Propaganda genauso wie damals, nur dass wir es halt heute nicht mehr Propaganda nennen, sondern irgendwie heute nennen wir es Desinformation und Manipulation. Aber das ist eigentlich der alte Wein nur in neue Flaschen umgefüllt. Was anders ist heute, sind die technischen Möglichkeiten, aber nicht an sich die Struktur. Man sieht es auch daran, dass die Propaganda von damals als entweder als Inspiration heute benutzt wird von Leuten, die Leute manipulieren wollen. Also wir wissen das auch zum Beispiel dadurch, dass Mein Kampf zum Beispiel in Teilen Asiens sehr erfolgreich ist und teilweise halt jetzt durchaus auch als Buch, um zu verstehen, wie politische Beeinflussung funktioniert. Oder auch, dass man weiß, dass bestimmte politische Führer in ihrer Jugend viel Mein Kampf gelesen haben in einigen Ländern der Welt. Also von, oder halt aber auch in der Ablehnung wird es auch immer wieder, werden die gleichen wieder benutzt. Also zum Beispiel hat Wladimir Putin letztes Jahr eine Rede gehalten, in dem er sich direkt auf Goebbels bezogen hat. Dort hat er behauptet, dass es ja der Westen sei, dass es die Europäer und die Amerikaner sei, die ihre Öffentlichkeit genauso wie damals Hitler und Goebbels ihre Bevölkerung beeinflussen würden, wo man sich natürlich eher fragen muss, ob es nicht Putin selbst ist, der es tut. Aber man kann es sich jetzt auch, wenn man sich sowohl in der Ukraine als auch jetzt im Krieg der Hamas gegen Israel anschaut, wie Desinformation und Manipulation betrieben wird, sieht man eigentlich immer wieder die gleichen Grundstrukturen wie damals bei Hitler und Goebbels.
Die da wären?
Es werden Bilder aus dem Zusammenhang gezogen. Es werden zum Beispiel Bilder jetzt im Krieg der Hamas benutzt, die Opfer aus ganz anderen Kriegen zeigen. Und da wird behauptet, dass das die Opfer der Israelis in Gaza seien. So etwas hat man auch damals gesehen. Die gleichen Arten von Reden werden gehalten. Es werden auch False Flag Operations durchgeführt, also genauso wie damals zum Beispiel am Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden Deutsche in polnische Uniformen gesteckt, um dann einen Angriff, einen scheinbar polnischen Sender zu inszenieren. Solche Dinge sieht man heute auch wieder. Also die Art der Propaganda ist eigentlich die gleiche, nur es gibt halt heute durch soziale Medien ganz andere Möglichkeiten, Verbreitung.
Ja, mit der Reichweite.
Der Reichweite. Und es gibt natürlich jetzt auch, und da sehe ich halt auch wirklich die große Gefahr von künstlicher Intelligenz. Mhm. Es gibt über künstliche Intelligenz die Möglichkeit, wie man jetzt sieht, schon zum einen erstmal Bilder zu schaffen, die scheinbar ganz gut funktionieren. Also es gibt jetzt schon auch wieder im Krieg der Hamas gegen Israel, sind Bilder geschaffen worden, die wiederum angeblich die Opfer der Israelis zeigen, wo Leute von BBC Verify nachgewiesen haben, dass das Bilder sind, die durch künstliche Intelligenz geschaffen wurden. Aber das sind ja alles noch die Kinderschuhe von künstlicher Intelligenz. Also die Gefahr der künstlichen Intelligenz sehe ich darin, dass Demagogen, dass Information Warriors immer neue Formen finden werden, wie man noch besser, noch überzeugender Lügen kreieren kann, die bei den Leuten ankommen. Und von daher ist halt die Gefahr, dass durch künstliche Intelligenz noch mehr irgendwie die Wahrheit den Bach heruntergeht, dass noch mehr Propagandisten und Demagogen eine Chance haben. Man könnte natürlich jetzt sagen, dass künstliche Intelligenz vielleicht auch als Gegenwaffe benutzt werden kann, um diese Art von Beeinflussung zu verhindern. Und das müssen wir abwarten, wie es ist, ob es dann irgendwie einen Krieg künstlicher Intelligenzen gibt, also sowohl der negativen Beeinflussung als auch dem Versuch, diese Art von Manipulation einzudämmen. Aber ich habe doch die Sorge, dass da die Leute, die künstliche Intelligenz einsetzen mit bösen Zielen, dass sie dort hemmungsloser umgehen werden als die Verteidiger der Wahrheit.
Wen ich jetzt ehrlich gesagt sehr bedauere, ist ein Normalverbraucher. Wie will man das auflösen? Wem kann man dann da trauen? Oder ja, welche Art von Aufklärungsarbeit muss es dann da geben? Ne? Also eine ganz große Medienkompetenz, die da vorausgesetzt wird.
Genau, also da sehen wir auch jetzt schon das Problem, dass eigentlich dass die meisten Leute nur noch ihren eigenen Bubbles glauben. Und dass im schlimmsten Fall bedeutet das eigentlich, dass gar keine Wahrheit mehr möglich ist oder dass Wahrheit nur noch subjektiv ist, dass Wahrheit eigentlich immer nur das ist, was irgendwie der Freundeskreis, die Echo Chamber sagt. Oder man könnte vielleicht darauf hoffen, dass es vielleicht als Reaktion darauf doch vielleicht auch wieder bestimmte Institutionen eine Chance haben, dass irgendwann selbst dem Letzten klar wird, dass das alles hier völlig außer Kontrolle gerät und dass es dann halt doch bestimmte Institutionen bedarf, dem man vertrauen kann. Das ist vielleicht auch eine Chance zum Beispiel für öffentlich-rechtliche Sender, wie in Deutschland ARD oder ZDF oder in BBC. Da ist natürlich die Gefahr oder das Problem, dass immer mehr diese Art von Sender auch ihr Standing in der Öffentlichkeit verloren haben, dass immer mehr gesagt wird, naja, die verfolgen ja auch nur irgendwelche Ziele und die manipulieren uns auch nur. Da bin ich mir auch noch ein bisschen unsicher, wie das funktionieren kann, aber ich glaube, da ist die eigentliche Chance, dass wir versuchen würden, bestimmte Institutionen und das Vertrauen in bestimmte Institutionen wieder aufzubauen. Ich glaube sowieso, dass wir insgesamt schauen müssen, dass wir in der Gesellschaft wieder Vertrauen und bestimmte andere vorpolitische Werte wieder stärken. Denn wenn wir es nicht schaffen, dass es bestimmte Institutionen zu schaffen, die eine Kontrollfunktion haben über diese Art von Desinformation und Manipulation und umgekehrt auch ein Vertrauen gegenüber diesen Institutionen aufzubauen, dann ist eigentlich alles verloren.
Ja, Vertrauen und Institutionen, das ist natürlich beim katholischen Medienhaus, sage ich mal, die Rolle der Kirche, die ja auch in den und die Vorstellung von Glauben, was mich besonders wieder nachdenklich hinterlassen hat, ist natürlich, wie war das im Dritten Reich? Aber wie muss man sich beispielsweise den Bezug Hitlers und Goebbels zu Glaube und Kirche vorstellen? Und gibt es auch die Frage des Vertrauensverlusts, das da kommt? Also wie war das eigentlich?
Ich glaube, da würde ich auf das heute wirklich gleich nochmal gerne eingehen wollen. Aber wenn es um das damals geht, also beide hatten, sowohl Hitler als auch Goebbels, hatten Schwierigkeiten mit ihrem Glauben, hatten aber auch ein Interesse daran, das Öffentlich anders darzustellen. Also Hitler war derjenige, der ja eigentlich noch früher mit der Kirche und auch mit Glauben, vielleicht gar nicht mit Glauben, aber mit der Kirche gebrochen hat. Also beide kommen natürlich aus dem kirchlichen Hintergrund, beide sind katholisch getauft worden. Hitler ist selbst noch irgendwie eine Zeit lang in der katholischen Klosterschule gegangen, aber es ist dennoch eigentlich klar bei Hitler, dass dann der Bruch der persönliche Bruch mit Glauben und Kirche sehr groß gewesen ist. Aber bei Hitler gibt es einen neuen Glauben. Es gibt also irgendwie einen Glauben an die Vorhersehung und ich glaube auch nicht nur, dass das irgendwie nur dahergeredet ist, dass Hitler tatsächlich an sowas wie Vorhersehung glaubt. Und dazu kommt noch, dass Hitler instrumental das eigentlich immer wieder einsetzt. Also dass auch Hitler selbst versucht, irgendwie Nationalsozialismus fast irgendwie so als eine alternative Religion, als eine Art politische Religion aufzubauen, um auch seine Anhänger dazu zu bringen, mitzumachen. Also Hitler redet immer über die Welt und über die Auseinandersetzung in der Welt eigentlich so eine Endzeit, wie so eine Endzeit-Auseinandersetzung. Da gibt's halt irgendwie die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse und er redet halt auch, und das ist halt auch in einer bestimmten kirchlichen, religiösen Tradition, er spricht darüber, über die Sünden der Vergangenheit, also er spricht darüber, es sind nie nur immer die anderen, es sind jetzt nicht nur die Juden oder die Linken oder sonst was, sondern es sind immer wir. Es sind unsere eigenen Sünden der Vergangenheit, die erklären, wieso wir vor dem Abgrund stehen, die erklären, wieso wir in diesem endzeitlichen Kampf gegen den Gegner eigentlich so schlecht dastehen. Und es gibt aber dann immer das Versprechen, dass es Erlösung geben kann. Es kann Erlösung geben, wenn wir uns den Sünden der Vergangenheit stellen, wenn wir anders handeln, wenn wir dadurch uns dem Nationalsozialismus verschreiben, in diesem endzeitlichen Kampf, dann kann es sowohl persönliche Erlösung geben, als auch kollektive Erlösung geben. Bei Goebbels eigentlich sehr viel länger noch bei der Kirche gewesen, ist halt erst so wahrscheinlich als Jugendlicher sich da getrennt von der katholischen Kirche. Bei ihm ist eigentlich in den Reden, dieses religiöse Moment ist weniger stark ausgeprägt. Also da ist zwar auch schon mal, also zum Beispiel in seiner berühmten Sportpalastrede, da werden dann auch wie im Katechismus bestimmte Fragen gestellt und so. Aber das ist eher eine Frage der Aufbau einer Rede, als dass da wirklich was
methodisch,
dass da wirklich was Religiöses ist. Und im Zweifelsfall versucht eigentlich Goebbels auch, dass bestimmte Ressentiments, die es damals auch gegen die Kirche gegeben hat, auszunutzen. Also bei Hitler ist es eigentlich so, dass sich Hitler eigentlich davor träubt in offenen Kampf mit der Kirche. Er denkt sich halt eigentlich, er im Privaten kritisiert er die Kirche, aber er sieht eigentlich immer eher die Chance, wie man die Kirche vielleicht irgendwie einbinden kann aus politischen Gründen. Währenddessen Goebbels immer überlegt, wie kann man vielleicht auch mal gegen die Kirche schießen, mit politisches Potenzial daraus zu schlagen. Also zum Beispiel will Goebbels dann auch die Missbrauchsfälle, die es damals auch schon in der Kirche gegeben hat, ausnutzen, um einen Krieg gegen die katholische Kirche anzuzetteln, wo dann Hitler eigentlich sagt, naja, ist vielleicht nicht so klug, dies zu tun. Heute ist natürlich die Kirche wieder in der Krise, vielleicht auch teilweise wegen Missbrauchsfällen, teilweise aus anderen Gründen, denn es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, zumindest in Europa, dass immer weniger Leute in die Kirche gehen und egal, und da ist ja eigentlich das St. bei der katholischen Kirche noch viel viel später erst gekommen. Das kennt man ja eigentlich viel eher aus protestantischen Kirchen in Europa, dass die Leute austreten. Aber es ist nicht nur aus der Kirche, sondern wir sehen insgesamt eine Erosion von gesellschaftlichen Banden. Man sieht, dass immer weniger Leute nicht nur in Kirchen sind, sondern auch in Gewerkschaften, in Vereinen, in anderen gesellschaftlichen Gruppen sich engagieren. Und das ist, glaube ich, ein wirkliches Problem. Also es ist ein Problem auch vor dem Hintergrund, dass es halt gerade diese Institutionen sind, in dem diese Art von, was ich von als vorpolitische Werte beschrieben habe, vorgelebt werden, wo sie vielleicht auch Kinder und Jugendliche lernen und jetzt nicht nur irgendwie in einem didaktischen Sinn, sondern einfach vorgelebt sehen. Und wenn das wegbricht, dann fragt man sich natürlich tatsächlich, wo sollen eigentlich diese vorpolitischen Werte herkommen? Wo kommt das Vertrauen her? Wo kommt insgesamt Dinge wie, oder mal, vielleicht kann man sie auch Sekundärtugenden nennen oder wie auch immer man sie nennt. Also diese Art von Werten, die das Fundament für Politik und für die liberale Demokratie sind, wenn die Institutionen, indem man über diese redet, über die definiert, indem man vielleicht auch definiert, was eigentlich das gute Leben ausmacht. Wenn das alles nicht mehr da ist, hat natürlich Manipulation und Desinformation eine sehr viel größere Chance, als wenn es eine starke Zivilgesellschaft gibt und auch starken Glauben und Kirchen gibt, in dem Resilienz gegen Manipulation und Desinformation aufgebaut werden kann.
Also es fehlt so ein bisschen ein gemeinschaftsstiftendes Element, ne?
Ja, absolut. Und dazu kommt natürlich noch, dass die, also ich hatte jetzt halt darüber gesprochen, inwiefern diese gemeinschaftsbildenden Elemente Resilienz schaffen können, Widerstand schaffen können gegen Manipulation und Desinformation. Aber es geht natürlich noch weiter. Es ist natürlich auch so, dass es natürlich dennoch in der Gesellschaft immer wieder dennoch irgendwie das Verlangen nach Gemeinschaft gibt. Und wenn die traditionellen Institutionen wegbrechen, haben es natürlich neue Versprechungen und auch neue Heilversprechungen eine Chance. Und da ist es natürlich so, dass es damals Nationalsozialismus, heute aber auch andere populistische Parteien und Gruppierungen in der Linken, auf der Rechten versuchen, dieser Verlangen nach Gemeinschaft nachzukommen. Und auch diese Gefahr ist vielleicht sogar noch größer als die Gefahr, dass die Resilienz gegen Desinformation weg ist, wenn es dieses Fundament nicht mehr gibt, sondern halt auch, dass diese radikalen Parteien das Verlangen nach Gemeinschaft erfüllen.
Ich frage mich jetzt gerade, wie wichtig es dann eben auch ist, dass es zusätzlich zu dieser Gemeinschaftsstiftung eben auch Fürsprecher für positive Vorbilder gibt. Und ihr habt im Film ja auf Zeitzeugen euch bezogen, die ja nicht nur einen Break schaffen in der Geschichte, sondern die auch zu einer anderen Reflexion anleiten sollen. Geht es da dann jetzt nur darum, auch diese medienpolitische Prominenz zu bemühen, oder wie muss man sich das vorstellen, soll das weiterwirken? Weil irgendwann werden diese Zeitzeugen ja dann auch, es werden immer weniger sein. Wie wird das in Zukunft dann funktionieren?
Positive Bilder können natürlich nicht nur durch Zeitzeugen geschaffen werden. Positive Bilder muss es natürlich in jeder Generation geben. Also von daher habe ich da eigentlich gar nicht so eine Sorge. Also es gibt ja immer wieder irgendwie so das Mantra, dass wir wirklich Sorge haben müssen, dass in dem Zeitpunkt, in dem die Zeitzeugen nicht mehr da sind, die uns erzählen können, was gewesen ist, dass es dann alles den Bach heruntergeht. Also es ist natürlich traurig, wenn es die Zeitzeugen nicht mehr gibt, genauso wie es halt traurig ist, wenn jeder Mensch stirbt, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, das kann nicht die Wahrheit davon abhängig sein, dass es halt diese Zeitzeugen gibt. Und ich glaube, da müssen wir halt auch einfach, da müssen auch wir vertrauen, da müssen wir auch vertrauen in die nächste, in unsere eigene Generation und in die jüngere Generation und schauen, dass es halt in jeder Generation Vorbilder gibt.
Na, ich hatte mir halt überlegt, wie kann man diese Zeitzeugen die da auftauchen, vielleicht auch positiv nutzen in der Schule, dass man Experten vor Ort einlädt oder Menschen, die eine Vorbildfunktion haben und da ihre Position dazu nochmal formulieren. Das kann ja auch, sage ich mal, eine Anschlusskommunikation
vorgehen. Ganz genau. Also das wäre auch die Hoffnung, dass man auch bezüglich des Films, vielleicht bei den konkreten Überlebenden das macht, das können aber auch ganz andere Überlebenden sein, dass man es in Schulen einlädt. Normalerweise sind das ja Leute, die das sehr gerne kommen, um mit jüngeren Generationen zu sprechen. Es gibt auch jetzt schon die Versuche zu überlegen, wie man halt auch noch, also es wurden natürlich sowieso schon viele Zeitzeugeninterviews aufgenommen, damit es für neue Generationen da sind. Oder es wurde zum Beispiel jetzt einer der Überlebenden ist Eli Gotz aus Toronto, mit dem ich auch etwas befreundet bin. Und da gibt es jetzt eine neue Ausstellung im Holocaust Museum in Toronto. Da wurde eine neue 3D-Version von mit ihm aufgenommen, wo es dann halt auch den Versuch gibt, irgendwie ein neues Medium zu schaffen und auch dass er in der Zukunft noch in der Ausstellung da ist. Also solange es möglich gibt, sollen wir natürlich schauen, dass man Überlebende, dass man Zeitzeugen einlädt. Aber für die Zukunft müssen wir halt schauen, wie man entweder deren Erinnerungen weiterhin wachhalten kann oder halt auch dann wiederum, was gibt es vielleicht auch für andere Beispiele aus der Vergangenheit, vielleicht auch aus der jüngeren Vergangenheit, wo es halt auch positiv sein kann, daraus Lehren zu ziehen. Also das muss ja nicht wir haben jetzt sehr viel über Nationalsozialismus gesprochen, wir haben viel darüber gesprochen, wie vielleicht auch die Erinnerung daran uns helfen kann, entweder die Gefahr zu sehen, die Gesellschaft heute ausgesetzt ist oder wie man auch wieder Resilienz aufbauen kann und so weiter, wie man Werte wieder aufbauen kann. Man kann natürlich Resilienz und Werte auch aus anderen Kontexten aufbauen. Also ich habe es ja schon gesagt, man kann nur aus der Vergangenheit lernen, aber ich würde ja nicht sagen, man kann nur aus der NS-Vergangenheit. Es gibt so viele Vergangenheiten, aus denen man lernen kann. Die können auch vor ein paar Jahren gewesen sein. Oder man kann halt auch schauen, was, selbst wenn es um die NS-Vergangenheit geht, was seitdem passiert ist. Also man kann halt auch schauen, wie zum Beispiel nach dem Krieg, wie es Versöhnung gegeben hat, wie die Leute damit umgegangen sind. Und dort gibt es dann vielleicht die Überlebenden von dieser Versöhnungsprozessen aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Auch diese Leute kann man einladen und darüber sprechen. Wie hat man es eigentlich geschafft, dass nach dem Krieg Leute wieder zusammengekommen sind? Ich glaube sowieso, dass wir vielleicht uns viel zu viel immer nur angucken, wie in der Vergangenheit es Dinge zusammengebrochen sind. Also zum Beispiel, wenn man die Lehren aus den 30er, 40er Jahren sich anschaut, schaut man sich in der Regel halt an, wie ist es 1933 gewesen, wieso ist Hitler an die Macht gekommen, und daraus zieht man dann irgendwie so die Schlussfolgerung daraus, wie heute die Welt organisiert werden muss. Wieso fragt man sich nicht eigentlich mal viel mehr, wieso hat es eigentlich Länder 1933 und 30er Jahren gegeben, wo vielleicht auch die Demokratie auf Mr. Schneider gestanden hat, wo die Demokratie überlebt hat? Was sind eigentlich da die Gründe gewesen? Ich glaube, man müsste sich sehr viel mehr halt auch die Erfolgsgeschichten der Vergangenheit anschauen, um aus denen Inspirationen ziehen zu können.
Da haben wir jede Menge Stoff für einen neuen Film. Thomas, ich sage vielen lieben Dank, dass du heute da warst im Michaelsbund. Und ich würde mir wünschen, dass der Film viele interessante Diskussionen im Schulalltag nach sich zieht. Da gehört er eigentlich hin. Und dass die Angst vor der Auseinandersetzung mit Goebbels und Hitlers nicht lähmend wirkt, sondern gerade in einer Zeit, in der es um Desinformation, um Manipulation und Demagogie geht, stärker in den Unterricht gerückt wird. Aber am besten ist es natürlich, man macht sich selbst ein Bild. Führer und Verführer ab dem 11. Juli 2024 in deutschen Kinos zu sehen. Und wer sich näher informieren möchte, es gibt einen wunderbaren Trailer, den man sich anschauen kann. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber sonst noch Fragen haben oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach an michel@michaelsbund.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, und wieder bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, produziert vom Münchner Kirchenradio.